Wir hatten die Bandmaschine, die hatte Übersprechungen.
Delamar, Musify your life.
Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und heute bei mir unser Gast Friedemann Tischmeier. Hallo.
Hallo Carlos.
Vor ein, zwei Sendungen hatten wir das schon, das Thema und dich als Gast hier. Schön, dass du noch einmal zu uns gefunden hast. Thema ist Mixing-Strategien 2.0, Stem-Mixing. Da wollen wir im Prinzip dort anknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir waren gerade dabei, die Vorteile davon zu schildern, weswegen dieses Stem-Mixing für unsere Zuhörer so wahnsinnig spannend werden können. Und wir waren dort stehen geblieben, wo wir die Stems, also Gruppierungen von verschiedenen Teilen der Produktion, wie beispielsweise Schlagzeug, Gitarren, Background-Vocals und Vocals, und meinetwegen das Orchester noch hinten dran auf dem Stem, dass wir hier die Effekt-Returns jeweils nicht mehr auf den Master geben, sondern direkt in die Stems hinein, in diese Gruppen hinein.
Richtig.
Und stehen geblieben, glaube ich, waren wir dabei, wenn man da nämlich neue Edits rausgeben muss, beispielsweise ohne die Gitarren oder ohne den Leadgesang, dass wir da Vorteile haben.
Genau. Vielleicht ganz kurz zum Recapture nochmal für alle. Also beim Stem-Mastering bzw. beim Stem-Mixing erzeugen wir einfach diese zusätzliche Ebene an Gruppen, die wir einfach nur Stems nennen. Und da beschränken wir uns auf 8 Stück. Da läuft separiert, wie Carlos das gerade gesagt hat, alles zusammen. Und um diese Fragezeichen, dieses Fragezeichen, was ich jetzt schon quasi virtuell höre, aber was mache ich denn mit Hallrückwegen oder Delay-Rückwegen, die ich auf mehreren Instrumenten verwende? Diese Effekte verdoppel ich einfach, weil wir einfach heutzutage unlimitiert oder fast unlimitiert CPU-Power haben, können wir uns das einfach leisten. Und wir erreichen dadurch eine bessere Separation, haben eben einen besseren Workflow beim Mixing, weil wir eben ganz schnell immer Zugriff auf die Stem-Spuren haben, weil die immer idealerweise an der gleichen Stelle im Mischpult sitzen. Also in meinem Fall lege ich die immer ganz nach rechts. Und wenn wir eben, sagen wir mal, die Keyboard-Gruppe oder die Strings, wo unglaublich viel Hall vielleicht drauf ist, muten, dann ist eben auch der Hall von den Strings weg, obwohl der gleiche Hall eben auch dann meinetwegen auf den Chorspuren drauf ist. Das ist ein Vorteil. Der andere Vorteil, den wir letztes Mal eben schon angesprochen hatten, war, dass wir viel schneller und einfacher reagieren können, wenn unser Kunde uns einmal fragt, hast du mal eben eine Playback-Version oder kannst du mir die Stems geben, damit ich irgendwie für eine Live-Show, wo wir nur zu zweit auf der Bühne sind, wo wir normalerweise eine 10-köpfige Backline haben, damit ich die Sachen per Playback abfeuern lassen kann. Und dann sieht man sich da häufig in Problemen, die Hallrückwege, die normal, wie du gesagt hast, so eben auf dem Master auflaufen, eben so zuzuweisen, dass das Ganze Sinn macht. Und wenn man von vornherein so arbeitet, dann erspart man sich diesen ganzen Prozess und man hat irgendwie auch nochmal eine zusätzliche Instanz. Manchmal ist es ja so, im Mixing-Prozess, manchmal benutzt man die Einzelkanäle für Send-Abgriff, also für Auxiliary-Abgriff. Manchmal benutzt man Zwischengruppen oder die Instrumentengruppe für diesen Abgriff, und je nachdem, wo man das abgreift und ob man das Pre- oder Post-Fader macht, hat man natürlich immer eine Änderung oder Nicht-Änderung in der Verhältnismäßigkeit zwischen Trockensignal und Effektsignal. Wenn ich jetzt beispielsweise den Effekt abgreife auf einer Einzel-Audiospur, aber die Gruppe leiser mache, dann wird im Grunde vom Verhältnis das trockene Signal leiser und das feuchte im Verhältnis relativ gesehen lauter. Und diese Problematik habe ich nicht mit den Stem-Spuren. Wenn ich an einer bestimmten Stelle einfach feststelle, wie wäre es, wenn meine Keyboards etwas leiser wären? Zack, ein Fader, ein Griff und runter damit. Und ich brauche mir keinen Kopf drüber zu machen, wie das mit meinen Effekt-Trockenverhältnismäßigkeiten ist, sondern ich greife einfach nur ganz kurz dazu und habe eben einen ganz schnellen Zugriff darauf. Das ist eine große Hilfe.
Ja.
Ein anderer Vorteil, was ich auch routinemäßig mache, ich nagel mir in die Stems gewöhnlich nochmal 8 Limiter rein, also in jede Stem-Gruppe einen Limiter. und die tue ich alle in den gleichen Insert und verlinke die miteinander, so dass wenn ich auf einem Limiter eine Änderung mache, das auf alle Limiter sich auswirkt. So habe ich die Möglichkeit, insgesamt mit einem guten Level Staging zu arbeiten und den Limiter quasi zu benutzen, um entweder nach oben zu korrigieren oder nach unten zu korrigieren, und kann dadurch zum Beispiel den Pegel so optimieren, wenn ich mit der Mischung fast fertig bin, dass ich einfach sehe, wo sind meine lautesten Transienten, und da ziehe ich den Limiter so weit runter, dass da gerade vielleicht der oberste dB leicht angebissen wird, und habe dadurch eine viel transparentere Limiting, weil der Limiter natürlich nur arbeitet, wenn die Kick und die Snare kommt, aber nicht auf der Summe. Ne, wenn ich die Summe habe und nur ein Limiter drin habe und der bei der Kick und der Snare arbeitet, dann limitet er ja das gesamte Audio und nicht nur die Kick und die Snare. Das heißt,
so ein bisschen wie ein Multiband, nur auf die Stems ist, halt verteilt.
Ist wie ein intelligenter Multiband, nicht frequenzabhängig, sondern stemabhängig, genau. Mhm. Und das ist ein sehr gutes Tool, um nochmal so eine gewisse Dichte zu erzeugen, die, ich spreche jetzt nicht irgendwie von DR3 und an die Wand geklatscht, aber bei bestimmten Musikarten wollen wir ja einen gewissen Druck und eine moderne Dichte und so einen Impact haben. Und dadurch kriegen wir ganz wunderbar noch diesen Impact rein. Weil man kann sich beispielsweise überlegen, eine 800 reinzuschmeißen in die 8 Stems und die miteinander zu linken. Na, dann kann man einfach am Ende die 800 nochmal einstellen und gucken, wie kriege ich da noch so ein bisschen Flavor rein, und hat dann für alle 8 Stems nochmal den gleichen Flavor sozusagen. Das ist eine ganz schöne Sache. Also insgesamt macht es das Arbeiten sehr viel angenehmer, transparenter und schneller für mich.
Ja. Also ich finde diese Sache mit den Stems, ich habe schon in der letzten Sendung, als wir die aufgenommen haben, und ich gedacht, wow, also ich mache das schon, ohne den Begriff gekannt zu haben, schon vor Jahren habe ich genau das gemacht, weil es einfach sich in der Arbeit angeboten hat. Und mich hat dann zum Beispiel bei der DAW, die ich genutzt habe, immer geärgert, dass wenn ich Gruppen gemacht habe, die immer nur auf Gruppen geroutet werden konnten, die rechts davon, also wirklich visuell rechts davon, also danach gemacht wurden.
Es war früher bei Cubase auch so, dass man...
Ja, das ist genau die Idee, wie ich benutzt habe.
Ja, man musste sich vorher überlegen, irgendwie so, ich erzeuge jetzt mal 20 Gruppenspuren, und dann musste man von der Reihenfolge, wie man sie belegt, quasi überlegen, wie man das macht, und wenn man sich da vertan hat, dann konnte man irgendwie gewisse Routings nicht mehr machen. Wenn man dann später noch eine Gruppe erzeugt hat, dann konnte man, das ist heute aber nicht.
Eine eigentlich sinnlose Limitierung, die du heute nicht mehr hast, weil heute kannst du quer rechts, links hinrouten. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, weil ich hauptsächlich eben mit Cubase arbeite. Ich weiß nicht, ob das bei anderen DAWs wie Pro Tools und Sonar und wie sie alle heißen, ob das dort auch so ist oder schon immer war, oder ob die das inzwischen gelöst haben. Auch dieses Exportieren übrigens ganz witzig, dass wir letztes Mal oder auch jetzt am Anfang der Sendung besprochen haben, wenn du sagst, du willst die Stems exportieren und die Returns zum Beispiel, da bietet dir jetzt zum Beispiel auch das Produkt von Steinberg an der Stelle an, dass du die Effektrückwege auch einzeln exportieren kannst.
Ja, du kannst auf den Multi-Export gehen, aber
genau.
Macht ja irgendwie nicht so viel Sinn, wenn du, sagen wir mal, von 3 verschiedenen Instrumentengruppen etwas auf deinen Ambient Reverb hast und aus 4 verschiedenen anderen etwas auf deinem Midsize Reverb hast.
Und nee, du hast nicht diese, später im nächsten Schritt, wenn du jetzt ins Mastering gehst und dann landest du bei dir, und da hast du nicht diesen Vorteil, dass du einfach mal die Stems lauter, leiser machen kannst und dabei den Return nicht veränderst, also die Ratio.
Also ich möchte eigentlich ganz gerne nochmal für diese Stem-Arbeiten im Allgemeinen werben sozusagen, weil es unterschiedliche Vorteile hat. Also wenn der Mixing Engineer oder der Producer eben von vornherein so arbeitet, dann hat er die Möglichkeit, eben ohne lange Hirnschmalz zu investieren, auch dem Mastering Engineer Stems anzuliefern und die Stereo-Mischung. Ne? Hm? Er kann beides anliefern, und der Mastering Engineer hat natürlich noch mehr Optimierungschancen, sag ich mal, und Eingriffschancen, wenn er die Stems bekommt. Also das ist für diesen Workflow ein großer Vorteil.
Wobei, ich würde gar nicht so weit gehen, also um bei der Werbung für die Stems, also für dieses Stem-Mixing zu bleiben, ich würde gar nicht so weit gehen, dass es schon, also oder beim Mastering reinhaut. Ich glaube, im Workflow ist es einfach wesentlich geordneter und du musst dir ein bisschen mehr Gedanken eben machen, zu welcher Gruppe gehört das Instrument jetzt dazu oder die Spur, die du jetzt vorliegen hast, wo passt es am besten hin?
Ja, es ist
und du kannst tatsächlich einfach, wenn du es in Gruppen hast, also ich kenne Leute, die haben teilweise Mixe über 70, 80 Spuren, also Musikproduktionsmixe, ja,
ja, klar.
Und die haben nicht eine Gruppe aufgemacht, wo ich mich dann frage, hey, jetzt mach doch mal das Schlagzeug ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser oder die Gitarrensektion oder die Vocals und das geht einfach mal nicht. Und ich habe mich immer gefragt, also wenn ich das gemacht habe, hat es mich geärgert, wenn ich nicht mit einem Fader im Prinzip das, was ich gerne jetzt lauter oder leiser hätte, mal zumindest ein bisschen verändern konnte.
Yeah, ja, nur eben die Problematik ist, dass wenn du das nur mit Gruppen machst, dann hast du eben diese Effektrelationsproblematik, wenn eben Effektwege abgezapft sind bei Einzelkanälen und nicht in der Gruppe.
Hm.
Ja? Die Logik ist ja klar.
Ja, wir waren nach wie vor bei den Vorteilen und wir waren dann in das Mastering auch gegangen, wo du gemeint hast, dass es halt einfach ein Riesenschritt und eine Vereinfachung für den Mastering-Engineer ist. Gleichzeitig natürlich auch mehr Arbeit, weil wenn du jetzt vorher eine Stereospur hattest, auf der du gearbeitet hast, hast du plötzlich jetzt vier Stems oder maximal 8, hast du in der letzten Show erwähnt.
Ja, richtig. Normalerweise kostet das auch ein bisschen mehr, weil es einfach mehr Aufwand ist. Aber das kommt eben drauf an, das ist eine Kundenfrage. Der Kunde muss halt irgendwie auch wissen, was möchte er dann noch rausholen und wo ist er vielleicht in seinen eigenen Arbeitsmitteln limitiert, wo das einfach Sinn macht. Also einen Bereich habe ich festgestellt, da ist es total essentiell. Ich nehme mittlerweile keine Mischaufträge mehr von DJs und im Bereich elektronischer Musik an.
Du kannst es nicht mehr hören, die Kick, die vier Beats in Takt spielt.
Das hat einen Es hat einen völlig anderen Grund. Es gibt keine andere Musikrichtung, wenn man diese 500 Genres, die da wahrscheinlich inbegriffen sind, mal in einen großen Topf elektronische Musik werft, dann gibt es keine andere Musikrichtung, wo der Produktionsprozess so konsequent mit dem Mixing-Prozess verschmolzen ist. Es ist quasi untrennbar. Und manchmal ist es so, dass Produzenten denken, oh, jetzt gebe ich das zum Mixen ab, weil sie irgendwie nicht wissen, wie sie weiterkommen sollen oder wie sie das fertig kriegen sollen.
Mhm.
Und das funktioniert eben nicht, weil dazu müsste es, wie soll ich sagen, die Doppelqualifikation aus Mixing Engineer und Hellseher geben. Also das würde eben nur funktionieren, weil man hellseherische Fähigkeiten hat, um genau das zu tun, was der Produzent nicht genau wusste, was er tun wollte.
Mhm.
Und es geht natürlich nicht. Man hat dann eine fast hundertprozentige Garantie, zu viele Cycles zu fahren und unzufriedene Kunden zu haben. Also man kann es nur machen als Mixing Engineer, wenn man sagt, hier Kunde, jetzt kommst du zu mir ins Studio und sitzt so lange hier im Sofa, bis wir fertig sind, damit du eben deine Produzentenmeinung dazu gibst. Aber in der Praxis ist es eben häufig nicht so, weil solche Sachen dann aus dem Ausland kommen oder so.
Mhm.
Und es dann unpraktikabel ist, dass der Kunde mal eben rübergeflogen kommt und dabei sitzt. Und deswegen mache ich das mittlerweile, wenn ich solche Anfragen bekomme, sage ich, hier, hör zu, produziere alles so weit fertig, dass du im Grunde glücklich bist und arbeite mit Stems. Und dann erkläre ich dem auch, wie er das mit den Stems am besten macht, so wie wir das gerade besprochen haben. Und produzierst so weit fertig, dass du mit den Übergängen glücklich bist, mit deinen Filterfaden, mit dem Arrangement, dass du einen Anfang hast, dass du ein Ende hast und so. Und dann schickst du mir einfach maximal 8 Stems. Ist auch okay, wenn du mir 3 Stems oder 4 Stems schickst, was bei minimalistischer elektronischer Musik auch manchmal völlig ausreicht. Und die Stems sollten in der Summe eben deiner Mischvorstellung künstlerisch-musikalisch so weit entsprechen, dass du sagst, oh, prinzipiell musikalisch bin ich damit einverstanden. Ich möchte von dir, Mastering, Mixing, Engineer, eben nur, dass der Sound aufgepimpt wird. Und dann hat man natürlich, wie soll ich sagen, man hat ein leichtes Korsett an, weil man diese Stems bekommt, aber dieses Korsett ist eben sehr hilfreich, weil es einem genau zeigt, ah, das ist jetzt die Intention des Producers und wir schaffen es durch diesen Stem-Approach quasi tatsächlich eine Trennlinie zu schaffen zwischen dem kreativen Produzentenprozess und dem audiotechnologischen Finalisierungsprozess.
Mhm.
Und diese Trennlinie lässt sich nur über Stem-Mastering erzeugen. Wenn jetzt der Mixing-Engineer sagt, okay, Wenn ich jetzt keinen finde, der mir das fertig mischt, dann mache ich das eben so halb gar fertig und gebe das einen Mastering-Engineer und quäle den irgendwie, bis ich glücklich bin. Und das funktioniert natürlich nicht, weil der Mastering-Engineer dann wiederum nicht mehr diese Eingriffsmöglichkeiten hat. Und das ist eigentlich ein Rezept, was extrem gut funktioniert und was ich nur euch Hörer inspirieren kann, es anzuwenden. Und die andere Geschichte eben im elektronischen Bereich, ich finde es ganz attraktiv, Songs, die man veröffentlicht, eben auch als Einzelstems anzubieten, was einem eben ermöglicht, dass man für einen Einzelstem-Download in der Summe dann für einen Song vielleicht 3 Euro bekommt, statt, keine Ahnung, was, 70 Cent oder so. Und das finde ich schon eine schöne Sache.
Um nochmal auf die Vorteile zurückzukommen, hast du noch so aus dem Kopf raus noch weitere Vorteile, die jetzt eben dafür sprechen? Also weil ich habe, ansonsten hätte ich die Diskussion jetzt noch ein klein bisschen in eine andere Richtung nochmal gebracht.
Also ich finde, wir haben schon verdammt viele Vorteile. Das sind für mich im Grunde die wesentlichen Vorteile, also was ich eben, glaube ich, nur gedacht habe und vergessen habe zu sagen, was ich sehr angenehm finde bei dieser Arbeitsweise, ist die Effect Returns in der thematisch im Arrange-Fenster und im Mischpult in der Nähe von den zugehörigen Gruppen zu haben. Mich hat das früher immer total genervt. Ich bin irgendwo links im Mixing-Projekt, sagen wir mal gerade bei den Percussion, und will was am Hall machen und muss dann irgendwie ganz rechts zu den Hall-Geschichten gehen, irgendwie so 100 Kanäle später. Und jetzt auf diese Art und Weise, bei der Stem-Arbeitsweise, ist es einfach so, dass ich die Effekt-Rückwege immer quasi hinter die Gruppe packe. Also ich habe immer eine Ordnerspur. In der Ordnerspur sind alle zu einem Thema gehörigen Sachen, wie Schlagzeug meinetwegen. Dann kommen die Audiospuren, dann kommen die Gruppen. Und dann kommt die finale Schlagzeuggruppe und darunter kommen dann eben die Effektrückwege. Und diese räumliche Nähe, die erspart mir Maus-Traveling. Weißt du, dieses...
Ja, klar. Ja. Mauskilometer. Viele, viele Mauskilometer werden da erspart dadurch.
Eben. Und das ist ja der Wahnsinn. Also es gibt nichts, was mehr nervt bei kreativer Arbeit, wenn die durch unnötige Mauskilometer behindert ist.
Ich fand das ganz gut. Das hast du in der letzten Sendung ja auch erwähnt, dass du dir diese Stems 8 Stück an der Zahl eben auf einen Controller festlegen kannst oder alle 8 auf einem Controller extern eben bedienst und da tatsächlich gar nicht mehr die Maus für benutzt. Das finde ich eine ganz clevere Herangehensweise, mit der du eben genau das, dieses hier ein bisschen lauter, da ein bisschen leiser, bist du viel schneller dran, ja?
Im Grunde braucht man dafür auch gar nicht so einen im Grunde ja relativ günstigen, aber aus anderer Sichtweise teuren Artist-Controller von Euphonics. Da kann man echt irgendwie so einen Billo-Controller nehmen. Es läuft ja kein Audio durch. Im Grunde braucht man ja nur die Mute- und Solo-Schalter, ja?
Also ein Fader wäre auch nicht falsch.
Ja.
Also für meine Herangehensweise bräuchte ich noch den Fader auf jeden Fall.
Billiger Böhringer-Controller oder so ein bisschen laut-leise tut er ja auch, ja? Und das ist völlig ausreichend. Also im Grunde geht es einfach darum, für bestimmte Prozesse das Gefühl, einfach einen Fader in die Hand zu nehmen und bei einer Gruppe mal zu fühlen, wie fühlt sich etwas an, in anderen Balancen, weißt du? Das ist ja manchmal so, eine Mischung kann bei einer ganz bestimmten Balance funktionieren und wenn die Balance so ein bisschen anders ist, dann kickt es um und gibt nicht mehr dieses Feel.
Ja.
Und mit der Maus ist es unglaublich schwierig, dieses Gefühl dafür zu bekommen, weil du eigentlich nie die Augen zumachst. Und das Wichtigste beim Mischen und Mastern ist eigentlich, die Situation zu schaffen, wo man zwischendurch mal die Augen zumachen kann. Und insofern hilft so ein Controller natürlich dabei, einfach mal den Finger auf die Feder zu legen und zu sehen, so jetzt ziehe ich mir den Bass von unten mal rein und guck mal, wo fühlt sich das für mich gut an. Und dann macht man die Augen wieder auf und kann es nochmal verifizieren, wie weit sich das von vorher unterscheidet. Aber das ist eine einfach musikalischere Arbeitsweise und ein sinnvollerer Einsatz, als einen 8-kanaligen Controller zu haben, wo man über diese Step-Potis, wo man immer bänkeweise weitergeht, immer so nach links.
Ja, und dann findet man doch leider nicht die Spur, die man gerade eben gesucht hat, weil sie nicht richtig betitelt ist.
Also in den meisten Situationen, wo ich solche Controller in irgendwelchen Studios, wo ich gearbeitet habe, vorgefunden habe, wurden die extrem wenig benutzt. Und die Idee, einfach Stem-Spuren darauf festzunageln und zu sagen, ich benutze es eben nur hierfür, ist einfach phänomenal gut, weil es die Arbeit einfach total vereinfacht und beschleunigt und man weniger Mauskilometer durch die Gegend reist.
Ja, genau. Gut. Bevor wir so ganz langsam Richtung Ende stoßen, habe ich halt noch eine Idee, die ich aus der vorherigen Sendung, die wir zusammen aufgezeichnet haben, Friedemann, ganz spannend finde. Und zwar, um nochmal so ein bisschen auf die Metaebene zu springen und über das die neuen Möglichkeiten zu sprechen. Am Anfang hatten wir ja schon festgehalten, am Anfang wurde versucht, viel zu emulieren. In der Zwischenzeit gibt es das zwar immer noch, es gibt immer noch irgendeinen Hersteller, der noch eine Version vom Pultec oder noch eine Version vom Fairchild rausbringt. Und wie sie alle heißen.
Nicht zu vergessen.
Das wird, was nicht zu vergessen?
1176 und LE2E nicht zu vergessen.
Ja, ja.
Die meist gemodelten Dinger.
Ganz klar, davon habe ich auch einige da, inklusive das Original. Da hat es angefangen, weil wir einfach so verhaftet waren in dem, was wir aus der analogen Welt kannten. Dann hat sich das weiterentwickelt, emanzipiert, würde ich sagen, weg von dieser analogen Welt. Und wir sind heutzutage bei Gerätschaften da, wie hattest du auch bei der letzten Show erwähnt, dieser Pfaff-Filter zum Beispiel, dieser Equalizer, der so fantastisch zu bedienen ist und einfach kein Vorbild hat, der einfach das meiste aus so einer digitalen Oberfläche herausholt, was geht. Ja, also Maus und
so. Es ist einfach ein neues Denken. Es ist ein Denken, was losgelöst von den Limitationen der analogen Welt ist.
Absolut. Und ich finde, hier wird es nämlich jetzt richtig spannend, auch für unsere Zuhörer, weil was mir gekommen ist, früher gab es ja dann immer irgendeinen Toningenieur oder irgendjemand, der ganz kreativ mit Hall umgegangen ist. Irgendwer wird der Erste gewesen sein, der den Return nur nach links geschickt hat, während das Instrument rechts gelaufen ist mit so einem Hall. Also da gibt es ja tausend Dinge. New York Compression, Upward Compression und den ganzen Kram. Also irgendeiner erfindet solche Sachen und benutzt das und macht das dann populär. Und ich glaube, jetzt durch die neuen Tools, die komplett losgelöst sind von dieser alten Welt, ist nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um ganz kreativ mit umzugehen und vielleicht der nächste Mensch zu sein, der auf was ganz Kreatives kommt?
Also wäre natürlich schön, wenn das so ist. Lass uns mal überraschen lassen. Aber ich prognostiziere das aus dem Bauchgefühl mal gerade nicht.
Denkst du, dass da nichts mehr kommt? Der beste Moment, dass irgendeiner um die Ecke kommt mit irgendwas.
Ja, natürlich wird es immer wieder neue, sag ich mal, Soundkompositionen geben, die, wo man denkt, wow, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Aber ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, dass uns heute Tools zur Verfügung stehen, die Dinge tun, die in der analogen Welt nicht machbar waren. Ich glaube, zur analogen Zeit, ohne jetzt da Hymnen drauf singen zu wollen, sind viele Dinge einfach auch auf Basis von Unfällen passiert. Ne, man hat riesen Patchbase gehabt und hat da irgendwie rumgepatcht und hat zufälligerweise das falsche Loch getroffen und auf einmal ist irgendwas passiert und denkt, oh, das ist ja total klasse. Was ist das denn? Und auf einmal ist, ach, das kann man auch dafür benutzen. Hey, lass uns das mal ausprobieren. Und so sind Sounds entstanden. Ich glaube, dass wenn man virtuos mit diesen Technologien umgeht und den Möglichkeiten aus Digital Audio 2.0, wie ich das mal nenne, dann hat man die Möglichkeit, Audio viel was zu reißen und im feinen Bereich Verbesserungen zu machen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es das Potenzial hat, jetzt das Rad neu zu erfinden.
Nein, also das Rad neu erfinden sicherlich nicht, zumal wir auf der Toningenieurseite ja auch wenig kreative Möglichkeiten haben. Wir sind ja im Prinzip nur das verlängerte Werkzeug, in Anführungsstrichen, der kreativen Musiker. Ja, also,
also im Pop-Bereich, also ich sag mal so bei Design der Musik im weitesten Sinne, ist der Einfluss schon extrem groß und der Übergang zwischen Toningenieur und Producertum ist da sehr fließend. Aber um das Thema vielleicht in eine andere Richtung zu lenken oder auf eine andere Art und Weise zu beantworten, würde ich gerne einen Gedanken nochmal in die Welt schubsen.
Ich bin gespannt.
Was wir besprochen haben mit diesen Möglichkeiten von Stem-Mixing, repräsentiert im Grunde ein Approach, eine Philosophie, die man beim Mischen haben kann. Und diese Philosophie würde ich nennen Transparent Mixing, also die eine möglichst starke Separation schaffen und sehr transparent zu mischen. Sagen wir mal, wenn wir Robbie Williams in der Carnegie Hall mischen würden mit sicherlich irgendwie 120 bis 140 Audiospuren, dann möchten wir natürlich eine maximale Separation haben, um Tiefenstaffelung, alles, Orchester, jedes Instrument, jede Facette irgendwie gut zu hören. Mhm. Aber das ist nicht für alle Musikrichtungen der richtige Approach. Und wir hören ja auch heutzutage manchmal neue Titel im Radio, wo wir denken, hey, das klingt irgendwie so oldschool-mäßig. Wie haben die das gemacht? Haben die jetzt nur alte Mikrofone benutzt und das auf einer DAW hingekriegt? Oder ist es komplett auf alter Technologie produziert? Oder haben die geschafft, diesen alten Flavor mit modernen Tools zu lösen? Und der alternative Approach ist eigentlich ein reduzierter analoger Approach übertragen in die digitale Welt. Also viel mit Parallelprocessing zu arbeiten, wenig mit Gruppen zu arbeiten. Das wäre das komplette Gegenteil von dem, was ich erzählt habe. Mhm. Um, sag ich mal, in der analogen Welt hatten wir ja, wir hatten die Bandmaschine, die hatte Übersprechungen und die Übersprechung war ja nicht unbedingt böse. Ja, die hat ja Millionen von tollen Records hervorgebracht und dann ging das durch ein Kabel und ging das ins Mischpult. Das Mischpult hatte auch wieder Übersprechung und so weiter. Überall hatten wir Übersprechung.
Ja, klar.
Die haben sich natürlich summiert und wenn wir bestimmte Flavors erzeugen wollen oder Soundcluster, es gibt Musikrichtungen, wo hundertprozentige Separationen langweilig wäre oder nicht die Farbe ist, die künstlerisch eben angesagt ist, um so eine Produktion zu einer großen Produktion zu machen. Und da können wir wirklich ganz anders denken. Da können wir sagen, so, wir bauen uns jetzt mal ein paar Effektwege, aber die Effektwege benutzen wir nicht so primär als Effektweg, sondern als so eine Art Parallelprocessing-Weg. Wir nehmen uns meinetwegen zwei, drei Wege, wo wir Kompressoren reinpacken und das ist unsere Parallelkompression und da können wir verschiedene Sachen drin zusammenfahren und dann nehmen wir meinetwegen einen, der macht viel Höhen und alles, was uns zu dumpf ist, schmeißen wir in den Parallelbus. Mhm. Das ist irgendwie völlig andere Approach, aber ich habe einfach mal versucht, meinen Horizont selbst zu erweitern und einfach mal zu sagen, so, du machst es jetzt so lange und es ist so routiniert, wie kann man das irgendwie anders machen? Wie kann man dann nochmal neu denken, um bestimmte Flavors zu erzeugen?
Ja.
Und da kann ich nur einfach, wie soll ich sagen, dazu motivieren, völlig frei zu denken und andere Approaches zu machen. Und das ist auch im Übrigen etwas, was wir zum Thema machen für die One-on-One-Workshops, die ich anbiete oder die auch meine Partner im Rahmen der Mastering Academy anbieten, wo man einfach sagen kann, ich möchte jetzt einen Song für ein Album gemischt haben, den einen Song lasse ich eben mischen, aber da möchte ich über die Schulter gucken und alles genau erklärt bekommen. Und dann habe ich eine Referenz, um weiterzumachen. Solche Sachen kann man bei uns machen, aber was wir im Rahmen dieser Internal Mixing Workshops eben machen, ist einfach auch zu zeigen, so wie kann man grundsätzlich unterschiedlich einen Song approachen, um eine völlig andere Klangästhetik rauszubekommen. Also eben das eine ist die Transparency, die vielleicht bei 90-95% der Produktion richtig ist, aber wenn man eben, sagen wir mal, so Bluesrock hat oder Reggae, ja, oder irgendwas, was so ein bisschen düster oder melancholisch oder sonst was sein soll, wo es so ein bisschen schwammig sein kann oder wo man vier Instrumente hat, die gleichzeitig einen Backbeat machen, wo es gar nicht nötig ist, irgendwie das zu separieren, dass man hört, da spielt jetzt aber die Gitarre und die Orgel und das Klavier und alles zusammen, sondern wo man einfach so ein Cluster bauen möchte, um ein Feel zu erzeugen. Da lohnt sich irgendwie einfach ein bisschen anders zu denken und zu sagen, jetzt schmeiße ich irgendwie diesen 100% Separations-Approach über Bord und mache es mal ganz anders und sub ganz viele Sachen zusammen über Parallelprocessing-Gruppen. Und das ist etwas, wo ich einfach mal motivieren kann, mit rum zu experimentieren als absolutes Gegenteil sozusagen von dem Transparency Approach.
Das ist ein schönes Wort auch Richtung Schluss, denn Zeit ist rum. Lieber Friedemann, herzlichen Dank, dass du da warst und hier mit uns gesprochen hast. Wo finden unsere Hörer dich?
Die finden mich unter anderem auf www.mastering-academy.de oder auf tischmeiermastering.de. Ja, das reicht eigentlich, auf Facebook oder
ansonsten gibt es dieses ominöse Google, habe ich mir sagen lassen. Genau. Wenn man deinen Namen eingibt, findet man dich auch, Friedemann Tischmeier. Genau. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, herzlichen Dank, Carlos. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Hab's gut.
Das war der Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos Sansegundo und wir hören uns kommende Woche am Dienstag ab 18 Uhr. Bis dahin. Ciao.
Delamar. Musify your life.